Moin Moin Logistik, willkommen in der neuen Woche und zu eurem Podcast aus der Digitalisierung, dem Mittelstand und der Logistik. Neben mir sitzt mein lieber Merlin. Moin Merlin.
Moin Marc.
Gemeinsam wollen wir euch wieder etwas aus der Rubrik zwischen den Zeilen vorstellen, denn Merlin hatte Urlaub und was macht Merlin im Urlaub? Er liest.
Deswegen herzlich willkommen zu Zwischen den Seiten Teil 2.
Merlin, welche Bücher haben dich durch den, ja, sagen wir mal, Sommer begleitet?
ich habe wirklich viel gelesen können im Urlaub. Ich habe unter anderem von Peter Dausend, der arbeitet bei der Zeit, und Horan Knaub, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, Alleiner kannst du gar nicht sein, gelesen. Das ist ein Buch über Bundestagsabgeordnete und wie die Kultur im Miteinander im Bundestag so ist. Ziemlich finster an einigen Stellen, aber spannend zu lesen. Dann habe ich einen richtigen Klassiker gelesen, Tipping Point von Malcolm Gladwell. Da geht es darum, wie Hypes entstehen, kann ich auch nur empfehlen, hat viel Spaß gemacht und total spannend, weil er aufarbeitet, wie New York quasi das Problem mit Raubüberfällen und Kriminalität gelöst hat, indem es Schwarzfahrer einfach stärker kontrolliert und bestraft hat. Total gut, hört rein. Und was ich wirklich, wirklich sehr kurzweilig fand, war Die Raststätte von Florian Werner. Es ist wirklich ein komplettes Buch über die Raststätte Garbsen Nord. Und also wer sich so ein bisschen für so diese typisch bundesrepublikanische Kultur und die Phänomene darin interessiert, nämlich dieses, wenn man halt mit den Eltern auf dem Weg in den Urlaub im Auto sitzt auf der Autobahn, dann gehört halt irgendwie so eine Raststätte dazu, und Garbsen Nord ist quasi so der Prototyp einer Raststätte. Großartiges Buch. Hat viel Spaß gemacht.
Und was liest du zurzeit?
Ja, ich habe bestimmt schon 20 Jahren habe ich mal von Asfa Wossen Asarate, das ist ein Enkel des letzten äthiopischen Kaisers, der ist mehr oder weniger damals in Deutschland gestrandet, als die Revolution in Äthiopien ausbrach. Der hat damals ein Buch über Manieren geschrieben und das war großartig, kann ich auch nur jedem empfehlen, weil es ist halt nicht, jetzt musst du dies machen, jetzt musst du das machen, sondern das ist halt ein Sammelwerk an tollen Anekdoten und an tollen Erklärungen, warum Manieren so wichtig sind. Und der hat jetzt ein Buch herausgegeben, das heißt Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Und damit setzt er sich dann selbst auseinander damit, wie diese Rassismusdebatte ihn halt auch affektiert, da er ja nun auch dunkelhäutig ist. Aber auch bisher spannend. Ich bin jetzt irgendwie auf Seite 50 oder so, aber guter Mann.
Ja, bin gespannt, was als nächstes kommt. Aber du hast uns ja heute auch was mitgebracht. Was ist denn deine Meinung, was man gelesen haben muss?
Genau, also von den Büchern diesen Sommer, wo ich der Meinung bin, muss man gelesen haben, ist auf jeden Fall von James Sussman, Sie nannten es Arbeit, eine andere Geschichte der Menschheit.
Was sollte man über den Autor wissen, außer wie er ausgesprochen wird?
Wir haben jetzt geraten, das stimmt. Nein, also Sussman wurde in Johannesburg, Südafrika geboren und hat 1993 dann seinen Master gemacht in Sozialanthropologie. Und er promovierte dann auch im gleichen Bereich an der Universität in Edinburgh. Er war der erste Sozialanthropologe, der in Namibia Ureinwohner untersucht hat. Also er hat mit denen gewohnt, hat also geschaut, wie leben die, warum machen die bestimmte Dinge, wie sind so die Rituale, wie ist die Kultur bei denen. Und hat dadurch auch viel herausgearbeitet, was später auch dabei half, diesen Betrug an den Ureinwohnern aufzudecken, wenn weiße Viehzüchter und die Hirtenvölker da über den Tisch gezogen haben. Und später hatte er dann noch mit verschiedenen Studien damit zu tun, hat sich aber immer darum gekümmert, irgendwie diese kulturellen Schätze der Ureinwohner dort auch zu konservieren und vor allen Dingen der Politik auch die nötigen Argumente zu leisten, um die dann halt auch zu schützen. Später wechselte er dann zu De Beers, also das ist ja diese riesen Diamantenbude, und war dort Leiter der Abteilung für öffentliche Angelegenheiten. Und die haben halt eine wirklich coole Initiative intern gestartet, um halt Nachhaltigkeitsfunktionen im Unternehmen zu entwickeln, zu etablieren und so. Das war wirklich großartig. Und das hat er irgendwie 6 Jahre gemacht. Und seitdem ist er dann auch für so ein Think Tank verantwortlich, wo er sich dann halt auch so um Anthropologie kümmert.
Das Buch heißt, Sie nannten es Arbeit. Was soll man, worum geht es?
Im Endeffekt geht es darum, wie hat sich die Arbeit eigentlich im Laufe der menschlichen Evolution entwickelt? Also was ist Arbeit heute, aber wie war es eigentlich früher? Weil wir wachsen ja alle mit einem gewissen Blick auf Arbeit auf. Und da hat er sich halt einfach mal gefragt, okay, war das schon immer so? Haben wir schon immer 40 Stunden die Woche gearbeitet? Ja, irgendwann mal länger. Aber ist es so, dass es eigentlich immer besser wurde? Oder gab es halt auch irgendwie Gegenbeispiele? Weil die Ureinwohner in Namibia, die er dort untersucht hat oder die er begleitet hat, die er kennenlernen durfte, die sehen Ökosysteme nämlich nicht als auf Wettbewerb angelegt aus, sondern das ist halt bei denen eher so ein Miteinander. Ganz im Gegenteil zu dem Wettbewerb, den wir jetzt in der Wirtschaft halt auch immer verspüren. Und er schaut halt nach, wie oft oder wie viele Stunden pro Woche mussten die Ureinwohner oder sagen wir mal die Jäger- und Sammlergesellschaften früher eigentlich arbeiten, um ausreichend Nahrung für alle zusammenzubekommen. Und dann glaubt man ja immer so, ne, um Gottes Willen, die sind bestimmt tagelang unterwegs gewesen, die haben gehungert und. Und ja, er hat aber rausgefunden, die haben 15 Stunden pro Woche im Schnitt dafür gearbeitet, um satt zu werden. So, und damit waren auch viele andere Dinge schon, also alle viele Bedürfnisse, auch was Kleidung und so angeht, eigentlich schon erledigt. Den Rest der Zeit hatten sie quasi Zeit für sich, für kulturelle Dinge, was natürlich im Nachhinein ganz schwierig ist, dass, also wenn jetzt irgendwie so eine Hirtenkultur 15.000 Jahre vor uns gelebt hat, dann gibt es nur wenig Überreste, die man halt so untersuchen kann und da muss man auch immer viel mutmaßen, aber trotz alledem aus seinen Untersuchungen und halt den Recherchen kam halt einfach raus, diese 40 Stunden, die wir im Moment arbeiten, ja, das ist das, was man in westlichen Gesellschaften jetzt Arbeit nennt, also Erwerbsarbeit und Hausarbeit. Ne? Das ist einfach deutlich mehr, als früher Hirten und Jäger zugebracht haben. Und das stellt er dann halt so ein bisschen im Verlauf der Zeit dar und räumt halt einfach mit so ein paar Thesen auf. Also es wurde nicht immer alles besser, sondern ganz im Gegenteil. Ab dem Moment, wo wir angefangen haben, in Städte oder in größeren Gemeinschaften zu leben und sesshaft zu werden, hatten wir eigentlich immer mehr Stress damit, alle Leute satt zu kriegen, als wie es vorher der Fall war.
Ja, ich wollte dann sagen, wir sind ja auch eine Konsumgesellschaft und wir brauchen nur mehr als einen Büffel, um irgendwie über die Woche zu kommen und uns Kleidung daraus zu machen. Genau. Welche Ideen haben dich begeistert? Also ich glaube nicht, dass du jetzt mal vorschlägst, 15-Stunden-Woche und dann schick das auch.
Witzigerweise doch auch genau sowas. Also begeistert ist natürlich auch immer so eine Sache. Ich fand es total spannend. Er hat halt so drei Punkte bisschen herausgearbeitet, er nennt diese Konvergenzpunkte, wo es also darum geht, da hat sich die Entwicklung der Menschheit so richtig krass verändert. Das waren also so richtige Enabler für weitere Entwicklung. Das ist natürlich das Erste. Schon vor über einer Million Jahren haben wir gelernt, das Feuer zu beherrschen. So, war mir gar nicht bewusst, dass das schon so lange her ist, aber ja, seit einer Million Jahren.
Das heute noch nicht.
Ja, das stimmt. Der nächste Punkt, das war also der zweite entscheidende Konvergenzpunkt, war so vor ungefähr 12.000 Jahren. Da haben die ersten Leute die Idee gehabt, wir könnten ja eigentlich Nahrungsmittel mal einlagern, wir können Nutzpflanzen anbauen und mal schauen, wie wir dann das ein bisschen strukturierter machen, dass wir nicht immer davon abhängig sind, dass jetzt wir zufällig was finden, sondern wir forcieren das so ein bisschen. Und der dritte Punkt, dann haben wir angefangen, Städte zu gründen. Das heißt also nicht mehr kleine Gesellschaften und Gemeinschaften, sondern wurde dann halt immer größer. Und dadurch, dass die Feldarbeit ja viel Energie absorbiert hat, aber auch noch mehr abgegeben hat, da konnten dann halt auch einige Menschen aufhören, auf dem Feld zu arbeiten und sich um andere Dinge zu kümmern. Und das hat dann natürlich auch eine gewisse Dynamik begonnen, die wir auch heute noch spüren. Das heißt also, wir haben heute eigentlich den Großteil der physischen Bedürfnisse auf der Welt gedeckt, aber trotz alledem haben wir halt immer noch weitere Bedürfnisse, die halt uns auch dann immer noch so begleiten. Genau, wir haben ja nun an diesem Schnittpunkt vor abertausenden Jahren angefangen, Städte zu gründen und das hat natürlich auch die Kultur des Zusammenlebens verändert. Wir haben dann irgendwie auch festgestellt, dass wir ganz gut auch ohne Landwirtschaft leben können. Also es wurde dann in den nächsten Jahrhunderten, waren immer weniger Leute in der Landwirtschaft tätig, immer mehr Leute haben in den Städten gewohnt und trotz alledem hatte man so das Gefühl, dass es nie irgendwie richtig besser wurde. Das lag immer daran, dass die Bevölkerung dann zugenommen hat, die Produktivität der Landwirtschaft ist aber nicht so stark gestiegen wie die Bevölkerung und dementsprechend gab es halt immer einen Mangel. Aber der Mangel war von der Natur eigentlich gar nicht da. Als Jäger und Sammler gab es den Mangel nur ganz selten. Im Großen und Ganzen hat man sich schon gut angepasst gehabt, aber auf einmal gab es diesen Mangel. Der ist aber menschengemacht und nicht naturgemacht. Das ist kein Naturphänomen, sondern das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Und wir haben das dann halt später, diese Knappheit, natürlich auch zu einem ökonomischen Problem erhoben und haben gesagt, das ist so und da müssen wir halt alle gegen anarbeiten. Und das ist halt auch eine der Grundlagen, warum wir immer noch 40 Stunden arbeiten, weil wir glauben, dass wir in einer Mangelwirtschaft leben.
Nun gibt es natürlich auch gewisse Ressourcen, die die Welt jetzt nicht in Überfluss bietet. Und da wir jetzt auch ein paar mehr Menschen sind als damals, gibt es da vielleicht irgendwo auch einen Mangel. Aber ich verstehe durchaus, worauf du hinaus willst. Was bedeuten diese Ideen denn für die Digitalisierung, um da mal irgendwie den Sprung zu machen?
Naja, also Sussman unterscheidet ja auch, und nicht nur er, sondern Keynes hat das gemacht, Smith hat sich auch Gedanken darüber gemacht, ne, dass es so einen Unterschied bei den Bedürfnissen gibt. Es gibt einfach absolute Bedürfnisse, also wir wollen satt sein, wir wollen keinen Durst haben, es soll warm sein, wir wollen sicher sein, also das sind halt diese grundlegenden Bedürfnisse, aber darüber hinaus gibt es also relative Bedürfnisse. Und das ist es halt, da spielt die Gesellschaft eine ganz große Rolle und insbesondere natürlich auch Werbung und Marketing, weil die reden uns auch ein mit der industriellen Revolution. Ne? Es gibt so viele Dinge, die man noch unbedingt besitzen muss, so fühlt es sich ja an. Ne? Also das neueste iPhone oder halt irgendwas anderes, was du so bevorzugst. So, aber man wird dann ja getrieben, da wird einem irgendwie suggeriert, aber guck mal hier, das QLED-Display ist noch mehr, und wobei man halt sagen muss, also ich habe beim anderen schon keinen Unterschied feststellen können, ne? Also ja, es sind tolle Auflösungen, aber jetzt ja auch nicht mehr so, dass sich was für mich verändert, aber trotzdem merken wir ja, und da muss ja jeder ehrlich sein, ne? wenn da irgendwas Neues rauskommt, da ist schon so ein Impuls, will ich haben. So, ob ich das denn brauche, ob das sinnvoll ist, ist völlig egal, aber so, das ist, und das ist ein bisschen gesellschaftlich halt auch gemacht und natürlich auch von Werbung und Marketing richtig getrieben. Da muss man natürlich schon hinschauen, weil die Aufgabe von Werbung ist natürlich auch, Produktion und Konsum in so einen Kreislauf zu bringen, dass das immer weitergeht. Und dadurch machen sich natürlich viele Menschen auch weniger Gedanken über diese soziale Ungleichheit, die nach wie vor besteht. Also wenn man mal ehrlich ist, wir haben uns als Gesellschaft zwar weiterentwickelt, aber richtig große Schritte in den letzten 150 Jahren haben wir immer noch nicht gemacht. Also der Unterschied zwischen Reich und Arm in unserer Gesellschaft ist immer noch eklatant. Also das, was heute das Prekariat ist, leidet nicht mehr so. Also ich meine, das Thema Kinderarbeit in den Fabriken wie am Anfang der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, das haben wir zumindest in Europa nicht mehr. Aber trotz alledem haben wir eine gigantische Schere zwischen dem, was man als reich bezeichnet und das, was man als arm bezeichnet in unserer Welt. Und da zitiert er dann halt auch Galbraith, der halt auch sagt, naja, es ist Konservativen und Liberalen in gleicher Weise klar geworden, dass die Steigerung des gesamtwirtschaftlichen Outputs eine Alternative zur Umverteilung oder sogar zum Abbau der Ungleichheit ist. Das heißt also, man hat natürlich schon gesehen, ja, man könnte, aber man wollte nie. Und das ist halt etwas, was wir vielleicht mit der Digitalisierung jetzt mal besser machen könnten, indem man sich dort einfach mal fragt, brauchen wir denn diesen weiteren Wachstum, der so fokussiert ist, was das Abschöpfen der Rendite angeht? Es gibt einige wenige absolute Superreiche, wenn man mal irgendwie die Einkommen, sagen wir mal, von so einem Jeff Bezos sieht. Ja. Das steht ja in überhaupt keinem Verhältnis zu den Mindestlohnmenschen, die halt für ihn auf der Welt diese Sachen dann zu den Kunden fahren. Und da muss man sich vielleicht auch mal Gedanken machen, ob da nicht vielleicht auch ein gesellschaftliches Moment jetzt wirksam werden muss, dass Digitalisierung zum Wohle aller und nicht zum Wohle weniger eingesetzt wird.
Fun Fact zu Jeff Bezos: Der Typ hat genug Geld, und er weiß durch die Amazon-Wunschlisten, was wir uns wünschen, aber er entscheidet sich aktiv dagegen, der Weihnachtsmann zu sein.
Ja, das ist gut.
Konntest du dich durch das Buch reflektieren?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja Digitalisierung schon immer so für mich verstanden, dass es halt Möglichkeiten schafft, alte Probleme mit neuen Lösungen zu versehen. Aber gerade dieser letztendlich dieses Wachrütteln oder dieses Hinweisen darauf, dass man bestimmte Dinge nicht als gegeben hinnehmen sollte, sondern dass man dann vielleicht schon überlegt, okay, was passiert eigentlich mit Plattformmodellen? Wo wird da Wert geschaffen? Wo wird der Wert abgeschöpft? Und macht das langfristig für eine Gesellschaft Sinn? Das ja. Also darüber konnte man sich gut reflektieren. Und ich war schon vorher von diesem ungezügelten Plattformkapitalismus nicht so richtig ein Freund, weil ich es auch schon so gefühlsmäßig immer merkwürdig fand. Aber gerade jetzt im Kontext von Sussman ist das natürlich dann nochmal beflügelt worden. Also die These ist ja ganz klar. Wir haben Mitte der 80er Jahre eine Entkopplung des realen Bruttoinlandsproduktes und der reale Einkommen verzeichnen können. Also das ist ja in den USA nochmal eklatanter als in Europa, aber die mittleren realen Einkommen, die stagnieren mehr oder weniger, ne, Kaufkraft bereinigt auf dem gleichen Niveau, und in den USA ist das so, also dass das Bruttoinlandsprodukt also um 80% gestiegen ist in der Zeit. Und das ist es ja, was eigentlich gar nicht sein kann. Also wir sehen, dass Automation die Produktivität massiv anhebt, aber in jedem Fall anhebt. Wir haben Produktivitätszuwächse, aber sie kommt halt nicht in gleichem Maße überall an. Und selbst da, wo es so ist, muss man ja sagen, dass der absolute Zugewinn natürlich auf der Seite des Kapitals, wenn man mal so alte Begriffe da irgendwie anführen möchte, natürlich deutlich größer ist als nun bei den Arbeitnehmern. Und wir kriegen ja nun auch mit, dass diese Konsummaschine, die da anläuft, die eigentlich schon fast heiß läuft, dafür sorgt, dass unsere Bedürfnisse, jetzt nicht die Grundbedürfnisse, sondern so die gefühlten Bedürfnisse, also das neue iPhone oder neue Klamotten und so weiter, also diese ganzen Hypes, die sind ja viel, viel kurzweiliger. Früher hast du so eine Levis 501, das war so zu meiner Jugendzeit mega angesagt, ne? Die hast du auch lange getragen. So, das ist heute nicht mehr. Die Mode ist, glaube ich, noch schnelllebiger geworden und.
Man kauft die Hosen ja schon kaputt mittlerweile.
Ich nicht, aber ja, andere ja. Aber dass man da natürlich auch merkt, ja, so ganz gesund ist es halt nicht, diese Entkopplung, weil obwohl wir mehr erwirtschaften, haben wir gefühlt immer irgendwie weniger. Und das darf nicht sein.
Das stimmt, das ist irgendwo auch die Schere, die wir, wie du schon angesprochen hast, auch in der Gesellschaft haben zwischen Arm und Reich natürlich. Man ist produktiver und hat weniger Kohle. Und daher ist natürlich die Frage, wie kann es sein, wie ist es entstanden, dass man früher mit effektiv 15 Stunden alles hatte, was man brauchte und heute mit 40 Stunden immer denkt, man hätte zu wenig. Und ich glaube auch dieser Gedanke daran, dass man immer meint, man hätte zu wenig und man will, was ja diese Konsumgesellschaft auch ausmacht, da ausschlaggebend ist.
Ja, aber es ist halt alles auch ein Stück weit eingeredet. Also das ist ja jetzt kein Naturgesetz, sondern wir als Gesellschaft reden wir uns und suggerieren uns halt auch gegenseitig, Mensch, mehr, wir sind noch nicht zufrieden. Ja. Aber ich glaube nicht, dass man jemals an einen Punkt kommt, wo man sagt, nee, das ist gut, jetzt brauche ich auch nichts mehr.
Das wird auch, ich sag mal, gerade durch Social Media, durch Instagram, durch Facebook, wo jederzeit zeigen kann, was er denn hat und wo er im Urlaub ist. Dadurch wird dieses Gefühl von Wollen und Haben und oh, guck mal, was alle anderen haben, natürlich nochmal viel mehr gesteigert, als es dann so schon gewesen wäre. Mhm. Und das ist natürlich dann dafür auch ausschlaggebend, dass dieses Gefühl des Haben-Müssens oder dass man irgendwo zurücksteht und andere aber das und das haben, dass das dadurch nochmal potenziert wird. Mhm.
Und die Automation wird ja nicht nur dazu sorgen, dass es so eine strukturelle Ungleichgewicht oder dass es so strukturelle Ungleichgewichte zwischen einzelnen Ländern gibt, sondern auch innerhalb der Gesellschaft verändert sich das ja auch. Also derjenige, der quasi über Kapital verfügt, der wird natürlich durch Automation seine Einkünfte in seinen Kapitalanlagen, die werden stärker steigen als jetzt die normalen Arbeitseinkommen. Das ist halt auch etwas, was er halt ableitet und das muss man natürlich auch so ein bisschen berücksichtigen, wenn es also darum geht, jetzt mal darüber zu schauen, wie halt diese Wertschöpfung auch dann abgeschöpft wird oder wie sie halt nachher genutzt wird oder verteilt wird, weil wenn man sich das mal auch klar macht, ne, seit den 80er Jahren ist das dann halt schon, dass das reichste 1% deutlich mehr Wohlstand abbekommt durch diese Automation als die übrigen 99% zusammen. Also das ist halt schon heftig. Das ist ja nicht einfach so, naja gut, da haben sie 5% mehr, sondern nein, die haben mehr als doppelt so viel. Und den reichsten 10% gehören 85% der weltweit vorhandenen Vermögenswerte. Ja. Das ist ein klares Missverhältnis und das wird durch die Automation immer noch schlimmer.
Wo Taler liegen, rollen Taler hin. Und Warren Buffett hat mal gesagt, wenn du nicht anfängst, im Schlaf Geld zu verdienen, wirst du dein Leben lang arbeiten.
Ja, aber das ist leider auch das große Problem, dass halt Geld wie ein Magnet wirkt bei uns im System. Und was auch bestimmt an vielen Stellen in der Wirtschaftsgeschichte echt Sinn gemacht hat, aber je mehr wir automatisieren können, je mehr wir prinzipiell durch die Digitalisierung Produktivität schöpfen können, desto eher sollten wir auch in der Lage sein, als Gesellschaft so reif zu sein, um damit umzugehen und dann vielleicht auch mal den ein oder anderen radikaleren Schritt zu erwägen.
Aber da kommt dann auch die natürliche Gier des Menschen zum Tragen. Man hört so oft oder man sieht so oft, dass die Leute, die am wenigsten haben, bereit sind, das meiste zu geben. Dann kommt wieder das Thema mit der Reichensteuer. Schwierig.
Ja, ne, die Kirchhoffschen Steuerregeln oder so, die sind ja leider nicht umgesetzt worden vor 16 Jahren, wonach ja man das eigentlich ganz einfach machen könnte. Ich bin ein großer Fan davon, ich finde es total super, weil die Vorstellung dabei ist ja, pass mal auf, also so habe ich es jedenfalls für mich philosophiert, am Ende des Lebens ist der eine von uns produktiver als der andere. Das stimmt. Der eine hat irgendwie großartige Fähigkeiten und der andere vielleicht oder die andere vielleicht etwas weniger, wie auch immer. Aber am Ende des Lebens haben wir alle eine feste Anzahl an Tagen gehabt, die wir irgendwie verbringen konnten. Das heißt, für uns alle ist die Zeit begrenzt. Wenn wir jetzt also hingehen und sagen, naja, wenn du also einer Erwerbstätigkeit nachgehst, ne, dann gehört ein Drittel deiner Erwerbstätigkeit, und dabei ist es völlig egal, wie viel du verdienst, der Gesellschaft. Mit einem Drittel unserer Zeit arbeiten wir für unsere Gesellschaft. Und damit sagst du einfach 30% auf alles. Macht ein Unternehmen und ist völlig egal, wo, irgendwo Gewinn, gehen 30% davon ab. Der Junge, der die Zeitung austrägt, gibt 30% ab. Das Mädchen, was, keine Ahnung, irgendwo bei Edeka als Aushilfe arbeitet, gibt 30% ab. Der Vorstandsvorsitzende gibt 30% ab. Und es ist völlig egal, ob er 30% seiner Aktienoptionen, die er dann halt irgendwie erhält, also wo er dann halt Aktien erhält, davon 30% halt irgendwie an den Staat abführen muss, oder spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber das ist fair, weil ein Drittel unserer Lebenszeit opfern wir der Gesellschaft. Das würde ich irgendwie ein cooles Zeichen finden.
Was wird aus den 30% gemacht?
Ja, alle laufenden Kosten für die Gesellschaft gedeckt. Macht ein Unternehmen 1 Milliarde Euro Gewinn, gehen 300 Millionen an den Fiskus. So, und dann ist nämlich Schluss mit, ja, aber dann machen wir das irgendwo anders. Wenn sie das eh zahlen müssen, dann können sie es auch gleich da zahlen, wo es herkommt. Also wenn Amazon jetzt bei dir, also du bestellst das bei Amazon, und die machen damit quasi Gewinn in Hamburg, weil die Leistungserstellung in Hamburg ist. Die Leistung ist ja erst dann da, wenn du das Produkt nutzen kannst. So, du wohnst in Hamburg, du kriegst es hier hingeschickt. Damit werden diese 30% Gewinn an deiner Lieferung werden dann halt in Hamburg fertig. Das ist natürlich sehr einfach, ne? Da gibt es bestimmt irgendwelche Fälle, wo man sagt, ja, aber wo die jetzt so richtig die Leistungserstellung stattfindet oder wo sie denn so richtig zum Tragen kommen, weiß man ja nicht. Ne? Aber da muss man natürlich dann drüber nachdenken. Aber das wäre fair. Das wäre richtig fair und sauber, weil alle das Gleiche machen. Ein Drittel des Tages arbeitest du für die Gesellschaft.
Wer entscheidet, was mit diesen Geldern angestellt wird?
Naja, der Staat. Es ist nach wie vor, Demokratie ist super, und da gibt es auch, es ist bestimmt nicht das beste System aller Zeiten, aber es ist das beste System, was wir bisher hatten. Du kannst wählen, du kannst dich selbst wählen lassen, du hast die Möglichkeit, einen unabhängigen Rechtsweg einzuschlagen. Es gibt einfach Rechte, die für alle gelten und. Also wir leben schon da im besten System, und da sollte auch der Staat weiterhin so ein bisschen Oberhoheit und Kontrolle drüber haben. Die Wirtschaft, ich glaube, da könnten wir ein paar mehr Genossenschaften gebrauchen, die halt so ein bisschen mehr wir und ein bisschen weniger ich und meine Kohle.
Ja, da haben wir ja letzte Woche auch mit Trikago ein interessantes Gespräch gehabt. Eine sehr, sehr coole Geschichte auf jeden Fall, wie sie die aufgezogen haben und wie sie auch einfach sich treu bleiben. Ja, das denke ich auch. Okay, ich glaube, damit können wir es auch belassen. Vielen Dank, Merlin, dass du wieder ein bisschen deiner Zeit mit mir verbracht hast.
Immer gerne, Marc. Ich genieße es, wenn wir zusammen vor dem Mikrofon sitzen. Also, man kann natürlich in so einer kurzen Zeit jetzt so ein Buch nicht komplett vorstellen. Aber James Sussman, Sie nannten es Arbeit, eine andere Geschichte der Menschheit, ist auf jeden Fall lesenswert, weil es bestimmt halt, die Arbeit bestimmt, wer wir sind. Die Arbeit macht natürlich auch so ein bisschen unsere Selbstidentifikation so ein bisschen aus, aber wir sollten sie trotzdem auch mal in Frage stellen und mal auch gerade das im gesellschaftlichen Kontext sehen. Von daher, Freunde, wenn ihr also mal irgendwie ein cooles Wochenende euch in ein bisschen Geschichte und in eine tolle Geschichte vor allen Dingen auch vertiefen wollt, das Buch kann ich euch nur empfehlen.
Nächste Woche begrüßen wir auf Lütt und Lütt Florian Ledebür von der IP Zollstedition. Bleibt gespannt, kommt gut durch die Woche und tschüss.
Tschüss.